Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 54. Heute mit Mira. Es wird ein, sorry, ich sag's jetzt, Sommer und Gewitter geben. Und, wir sprechen über Feminismus. Los geht's. Hallo Mira.
Hallo, schön dich zu sehen.
Ja, gleichfalls. Grüße nach Wien, sag ich jetzt mal.
Danke.
Freue mich sehr. Was die wenigsten Leute wissen, uns verbindet tatsächlich diese wunderschöne Stadt Wien, denn da, wo du hauptamtlich arbeitest, habe ich mal 4 Wochen Praktikum gemacht.
Stimmt. Mhm. Ja, jetzt, wo du es sagst. Ja.
Aber wir haben uns nicht getroffen, weil das war vor deiner Zeit in Wien.
Da, ja, das muss lang vor meiner Zeit gewesen sein. Ich genau. Weiß, der Valer von Michael Deutschland, der hatte das dann irgendwann mal gesagt. Und ich habe es jetzt, wo du es sagst, dachte ich gerade so, was kommt denn? Und dann dachte ich so, ja, stimmt. Ja, stimmt,
ja,
stimmt.
Richtig. Ja. Also, ich kenne die Projektgemeinde, die Kirche, wo du arbeitest. Ja. Da hören wir bestimmt auch gleich noch ein bisschen zu. Ich freue mich aber erst mal wahnsinnig, dass du im Podcast bist. Ich habe gerade gesagt, es gibt ein Sommergewitter. Wir haben das immer gesagt, eigentlich Sommerungewitter. Habe ich gerade Sommerungewitter gesagt?
Ja, du hast eben Sommerungewitter gesagt.
Okay, sehr
gut. Jetzt hast du Sommergewitter gesagt.
Ja. Ja, auf jeden Fall, genau, haben wir ganz oft schon darüber geredet, dass wir mal einen Podcast machen. Und ich sage dir auch gleich, warum es erst jetzt dazu kommt. Ich muss ein kleines Geständnis machen. Aber eins nach dem anderen. Mira, was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer? So geht's hier immer los.
Rosé.
Rosé, oh, ja, ich habe auch wieder total Lust auf Rosé. Ja. Da freue ich mich sehr drauf.
Also, und es heute, auch, also es ist nicht so, dass ich das nicht auch im Winter trinken könnte, aber so Sommer ist halt so Rosé
ja,
on.
Ja, ist irgendwie so ein Saison-Dingen bei mir auch. Ja. Im Winter kommt, da wird der Wein ein bisschen rötlicher.
Ja, ja, exakt. Ja.
jetzt trinken wir mal bei den Käffchen, haben wir gerade festgestellt. Mhm. Du, weil du gefeiert hast, ich, weil ich krank bin. Kann man das so sagen?
Also gefeiert ist jetzt, also wenn 20-jähriges ich jetzt auf den gestrigen Abend gucken würde, würde ich sagen, nee, das ist kein, das, also das ist jetzt ein bisschen weit weg vom
bisschen
Feiern.
Bisschen weit weg vom Feiern, okay.
Aber wir haben ein sehr schönes Gründonnerstags-Abendmahl-Abendmahls-Essen gemacht und dann dieses so, doch noch eine Stunde länger sitzen und oh ja, komm, den machen wir jetzt auch noch auf so. Und schon vom Hölzchen auf Stöckchen kommend, ja, genau.
Sehr gut, wer war alles dabei? Also du redest von deiner Gemeinde.
Mhm. Genau, wir waren so rund 20 Leute aus der Gemeinde. Also ich glaube, ich bringe jetzt nicht so viel die Namen aufzuzählen, aber es waren Leute aus der Gemeinde. Und vielleicht eine Anekdote noch, ein Gast, das war ganz lustig, vor zwei Wochen habe ich bei uns im Donauhof irgendwie aufgeräumt. Das ist der Ort, wo wir Gottesdienst feiern, so ein alter Ballsaal. Und dann stand ich auf der Straße und wollte was in sein Altglas schmeißen und dann ist mir was runtergefallen und dann kam ein Typ, der mir geholfen hat, das irgendwie aufzusammeln und stellte sich raus, dass er Österreicher ist, aber nach Amerika ausgewandert ist und dort auch in eine Baptistengemeinde geht. Mhm. Und so quasi so ein Cowboy-Escape-Leben irgendwie da führt. Und
okay, krass.
Der war auch da.
Also ja, schön.
Das war ganz, ganz lustig. Ja, genau.
Finde ich ja typisch wirklich für die Projektgemeinde. Ich habe in meinem Leben noch nie so bunte, vielfältige Menschen kennengelernt, wie, also okay, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber du merkst, ich habe, ich glorifiziere diese Zeit in Wien gerne und sehr. Aber ja, doch, stimmt, ihr seid einfach sehr vielfältig und da kommen ja Leute zusammen, weil es eben mitten in Wien, studentische Stadt, auch irgendwie viel los ist und so. Das auch echt spannend macht, da irgendwie Gemeinde zu leben. Und du bist da Pastorin, ne?
Genau, ich bin jetzt Pastorin. Ich weiß jetzt gar nicht, müsste noch mal überlegen, ob im 7. oder im 8. Jahr. Und muss auch wirklich sagen, die Zeit war alles andere als irgendwie eintönig. Also sowas wie Routine gibt es irgendwie immer noch so gut wie nicht. Also weil sich das dann, also weil auch die Dynamiken sich so stark verändern von Leuten, die kommen und gehen und Fokusse, die gesetzt werden etc. Also das bleibt nach wie vor spannend.
Ist auch was ich echt mir da behalten habe. Einer der wichtigsten Sätze, die ich in meinem Praktikum gelernt habe, erst die Pausen planen, dann alles drumherum. Das fand ich so geil.
Ich glaube, da müssen wir selber mal wieder ein bisschen zurückkommen. Also wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren, habe ich schon gemerkt, also das galt für mich natürlich auch, wir sprechen ja nachher über diesen Schreibprozess vielleicht auch noch. Und dadurch, dass 2 Kollegen andere Gemeinden übernommen haben, ist dieser Vibe von früher, vom Anfang, so Pausen ganz stark und so und irgendwie ist auch ein bisschen unter die Räder gekommen, der Ehrlichkeitshalber. Also
okay. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Vor allen Dingen, weil bei euch ja auch vieles so durch die Decke gegangen ist, also nicht nur unter die Räder, ne? Weil es ja wirklich, also ich weiß, als ich da war, hat die Projektgemeinde noch in einem Keller ihren Gemeindebau gehabt und so, und dann war es kurz bevor ich gegangen bin, gab es diese Gespräche mit dem Ort, wo ihr jetzt, glaube ich, gemeint seid, das ist ein großer Saal, ne? Den man auch, glaube ich, wiedererkennen kann, wenn man zum Beispiel dich ein bisschen recherchiert. Du hast mal ein sehr berühmtes Zeitinterview gegeben, also berühmt in unserer kirchlichen Bubble, wo du als sehr unkonventionelle Pastorin präsentiert wurdest und die Kanzel aus Bier.
Ja, das sind, sind Lemonade-Kästen, aber das wird immer alles noch, kriegt immer alles noch so eine Schippe drauf.
Ja, genau,
immer so,
genau.
Immer alles noch so ein bisschen so angespitzt irgendwie.
Genau.
Ja, genau.
Auf jeden Fall, ja, also man merkt schon, das ist so natürlich auch irgendwie Unkonventionalität, die es auf jeden Fall durch die Projektgemeinde gibt, aber auch natürlich irgendwie auch ein Stil, den du da wahrscheinlich geprägt hast oder so, ne? Magst du das?
Ich weiß es gar nicht so 100%, wie viel. Also das finde ich jetzt selber schwer zu sagen, was meine Prägung da jetzt ist, weil wir einfach auch so ein großes Team sind und wir eigentlich immer irgendwie schauen, dass es nicht so, was sagt mein Kollege immer, wir wollen irgendwie nicht diese Pastorenstelle haben mit der, wie heißt das, eierlegende Wollmilchsau irgendwie. Und klar, werde ich da auch irgendwas mit reingebracht haben. Aber jetzt auch das mit den Kisten, das hatten wir, glaube ich, damals einfach bei Burning Church gehabt. Und dann war das so, ah ja, okay, stellen wir jetzt dahin. Also da war jetzt kein Masterplan dahinter, das jetzt irgendwie maximal cool oder anders oder so zu machen. Hätten wir da eine Kanzel gehabt, hätten wir wahrscheinlich, also wenn John noch rumgestanden hätte, die genommen. Also das war jetzt, ist jetzt, also viel passiert. Vielleicht ist das ein Stil von mir, die Dinge auch so ein bisschen so zu nehmen, wie sie kommen und dann das Beste irgendwie daraus zu machen. Also das ist, glaube ich, was ich, glaube ich, auch mitpräge. Ja,
genau. Ja, ich finde es auch, ich finde es auch erstaunlich, wenn man tatsächlich dann über die Projektgemeinde was hört und Menschen, die das kritisch sehen oder so, die es ja durchaus gibt, ne, die nicht so progressiv mögen und so, das dann total stört, die einen darauf festnageln und wo man tatsächlich merkt, nee, Leute, da steckt gar keine Riesenstrategie hinter, das ist entstanden, beschäftigt euch mal damit, das ist sehr interessant. Ich weiß, dass ich damals, als ich als Praktikant da war, eine Art so Bibelunterricht, würde man sagen, für alle HörerInnen, die das jetzt nicht kennen oder so, aber Hauskreis heißt es in unseren Kreisen, im Irish Pub gemacht habe, das was ganz spannend war und dann auch noch auf Englisch, weil eben auch nicht alle Leute dort sonst das verstanden hätten und dann war das sehr, dieser Abend lief einfach so anders deswegen, aber es war nicht geplant, es ist keine Strategie gewesen, so, ne? Sondern es hat was damit zu tun, dass diese Menschen da zusammenkommen und dass man sich überlegt, wie machen wir das, gibt es noch einen coolen Ort? Genau.
Ja.
Mit dem Jason. Liebe Grüße an Jason. Falls, falls er es hört.
Richtig aus.
Mein Roomie übrigens für 4 Wochen. Ja, also, aber wir waren dabei.
Ich wohne jetzt in dessen alter Wohnung.
Echt jetzt? Ja. Ach, krass. Ja, da habe ich geschlafen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das dieselbe Wohnung dann war, aber ja, das können wir
dann das weiß ich auch nicht. Müssen wir nochmal rausfinden. Okay, also auf jeden Fall, wir wollten dich vorstellen, du bist, ich sag das einfach mal, ungefähr so alt wie ich.
25.
25, genau. Und wir sind beide PastorInnen in einem Bund, der Baptismus heißt. Du in Wien oder in Österreich, ich in Deutschland. Und deswegen sehen wir uns auch ab und zu, quatschen miteinander, treffen uns auch gerne, weil die Connections zwischen Österreich und Deutschland sind da auch sehr gut. So gut, dass wir jetzt von euch eine Rektorin ausgeliehen haben, sozusagen. Liebe Grüße. Und genau, aber deine Geschichte ist auch so, du bist eigentlich, glaube ich, in Köln hast du studiert, oder?
Ich bin Kölnerin.
Kölnerin, ja. Ah, okay.
Ich habe in Bonn, an der Uni Bonn studiert.
Uni Bonn, das habe ich nämlich gelesen, genau. Da habe ich mir gedacht, hä, was, wie kommt das zusammen? Ah, okay. Kölnerin und in Bonn studiert. Und du bist jemand, der dann irgendwann, also ich habe nochmal nachgelesen, weil ich das nicht von dir wusste, 2016 bist du nach Österreich gegangen, ne? Wie kam das?
Ja, ich hol mal ein bisschen aus. Du hast ja gerade schon gesagt, Andrea ausgeliehen. Das ist ja meine Vorgängerin, Andrea Klimt, die jetzt ja die Direktorin in, an der Theologischen Hochschule in Elstal ist. Und weil ich an der Uni Bonn studiert habe, evangelische Theologie, aber von Haus aus Baptistin war und auch in dem Bund arbeiten wollte, musste ich noch dieses Zusatzjahr machen. Also das heißt, für wenn man an der Uni studiert und möchte in den Bund arbeiten, dann macht man noch das sogenannte Kandidatenjahr. Mhm. Und ein siebenwöchiges Praktikum ist auch Pflicht und man soll an Symposien teilnehmen. Und dann bei einem Symposium hat die Andrea Klimt oder Frau Professor Andrea Klimt, damals noch nicht Frau Professorin, ihre Doktorarbeit vorgestellt. Ah. Und wir haben dann abends hier im Bistro in Elztal, weiß ich nicht, da saß der Silas, saß da und ich kam rein und ich habe drei Gläser und eine Flasche Grauburgunder aus dem hier Vertrauenskassen-Dingsbums da genommen, mich an den Tisch gesetzt und glaube ich, und dann kam Andrea noch dazu und dann haben wir halt uns unterhalten über alles Mögliche und nach einer Zeit hat Andrea gesagt, vielleicht solltest du mal ein Praktikum in der Projektgemeinde machen. Und da ich noch ganz dringend ein Praktikum machen musste und auch nur eine ganz kurze Phase hatte, wo das perfekt reingepasst hat, stand ich dann auf einmal in Wien hier im Hof und so bin ich nach Wien gekommen. Also ich habe dann ein Praktikum da gemacht, war dann wirklich schockverliebt in die Stadt und auch in die Gemeinde und hatte fast so ein bisschen so wie so ein frommen Zeugnismoment, so dieses so, ach Gott, dafür habe ich das Ganze gemacht. Also so, weil ich mich schon immer gefragt habe, wo ich denn damit irgendwie lande. Und dann stand auch der Valère dann, also auch ein gemeinsamer Freund von uns, dann unten und sagte, ja, wie lange bleibst du? Und ich so, 7 Wochen. Er so, nee, du bleibst länger. Jetzt hat sich das bewahrheitet. Und ich habe dann aber dazwischen noch dieses Kandidatenjahr in Elster gemacht. Und ich war damals mit meinem Ex-Freund liiert. Der war nicht getauft. Also der ist halt mit in Gottesdienste gekommen. Und wir haben zusammengelebt. Und das habe ich auch erzählt, irgendwie, weil ich mir gar nichts dabei gedacht habe. Und dann war ich erstmal nicht unvermittelbar. War ich unvermittelbar. Und die Wiener Gemeinde hat damals aber schon gesagt, wir würden euch trotzdem nehmen, zeitgleich lief diese Beziehung aber auch nicht so gut und ist dann auch damals hat es dann geendet. Das war, also ich würde jetzt aber nicht sagen, das war deshalb so. Also ich finde, das ist immer so posthum, kann man sowas, also nein. Und dann bin ich danach quasi mit wehenden Fahnen nach Wien.
Sehr gut. Ja, genau. Da merkt man auch vielleicht ein bisschen, dass wir beide so an der Art und Weise, wie wir jetzt schon auf dieses kleine Schmankerl aus deinem Leben reagiert haben, dass wir beide da tatsächlich auch unterwegs sind, ich nach meinem Coming Out auch sehr in eine progressive Ecke nicht nur geschoben werden, sondern auch in einer progressiven Ecke sind, weil wir uns auch dafür einsetzen, dass in unserer Kirche sich was bewegt auf einer Ebene, die ganz viel erstmal mit Ethik zu tun hat, aber auch, wo es um solche Themen geht wie Diskriminierungen jeder Art, Sexismus, Rassismus, Feminismus, und so weiter. Und an den Stellen diskutieren wir auch ganz wild. Und du bist auch jemand, der ganz wild und ganz gerne mit anderen diskutiert, ne?
Ja, das ist bei mir so eine ganz zweischneidige Sache. es gibt Leute, mit denen ich das unglaublich gerne mache und auch das Diskutieren oder auch Streiten und das dann auch Sachen zu riskieren. Also das war ja dann damals auch, also ich hätte ja gar nicht sagen müssen, dass wir zusammen wohnen. Also man hätte ja auch einfach die Klappe halten können. Mhm. Und das ist aber nie meine Überzeugung. Also ich, entweder stehe ich zu dem, was ich tue oder ich lasse es. Aber ich finde so, jetzt abgesehen von der Privatsphäre oder so, finde ich jetzt aber so eine Heimlichtuerei einfach, bringt nichts. Und ich glaube, gerade in Freikirchen, wenn mehr Leute mal wirklich einfach sagen würden, was sie denken, dann gäbe es, glaube ich, eine viel größere, überraschendere Zahl von Leuten. Also ich bin ja auch viel unterwegs irgendwie und ganz oft, wenn ich, weiß ich, zu irgendeinem christlichen Sender oder Magazin oder irgendwie eingeladen bin, sagen alle da, oh ja, ich sehe es genauso, aber wenn ich das und das sage, dann gibt es vielleicht Ärger so. Und manchmal denke ich, ja, verstehe ich und ich meine, es ist jetzt auch gar nicht böse, aber so im Rückschluss kriege ich dann auch öfter gesagt, ah ja, jetzt kannst du beim Buch nur schreiben, eben weil dem und dem. Dann denke ich, naja, gut, aber ich habe es halt gesagt, also da kann man mir jetzt ja irgendwie auch keinen Strick draus drehen, dass dann auch mal was Schönes dabei rauskommt bei all dem Ärger. genau, und Genau, zweischneidig, genau, mit dem Diskutieren. Das mache ich dann ganz gerne und muss das auch immer regelmäßig im Bund. Was ich aber gar nicht kann, huch, da ist kurz mein Handy runtergefallen, was ich überhaupt nicht mag mit Leuten, die ich, also diskutieren vielleicht schon, aber so streiten oder Streitgespräche mit Leuten, die ich sehr gern habe oder so. Also das auf so einer Beziehungsebene ganz, ganz schlimm. Also es gibt ja Leute, die das irgendwie gern machen und da bin ich sehr, sehr harmoniebedürftig.
Ja. Okay, ja, interessant. Ja, jetzt kommt mein Geständnis, Mira. Ich habe ganz oft schon überlegt, boah, eigentlich müsste ich mit Mira mal eine Folge machen. Und hat echt immer überlegt, was ist unser Thema? Und mein Geständnis war, ich habe dich immer als diese provozierende Diskutiererin wahrgenommen.
Oh Gott.
Ja, und ich merke, das ist gar nicht wahr. Ich möchte es direkt ganz schnell dazu sagen. Aber tatsächlich sind wir uns oft in Situationen begegnet, wo wir irgendwie ein Thema hatten, wo gerade irgendwas passiert war oder wo wir gemerkt haben, so, boah, es geht gar nicht. Und je näher ich dich kennengelernt habe, also,
ich bin eigentlich ganz nett.
Du bist eigentlich ganz nett. So. Nee, aber nicht nur das. Ich habe halt tatsächlich auch gemerkt, so, ja, das hatte viel mehr mit mir zu tun. Das hat sowas mit mir zu tun gehabt, weil ich gemerkt habe, ich habe überlegt, ne, mein Podcast, und wenn ich so ein Thema aufgreife, dann möchte ich irgendwie gucken, was hat das mit dem Leben zu tun und so. Und habe jetzt in den letzten Monaten echt dazugelernt, dass es bei manchen Themen auch Schluss ist mit nice to meet you und ja, und das ist bestimmt ganz toll und du hast auch deine Wahrheit und so weiter, weil es echt wichtig ist, sich an manchen Stellen laut einzusetzen für andere Menschen und auch für einen selbst. Und habe gemerkt, was für ein Scheiß ich da gedacht habe. So, nee, also die Mira, vielleicht ist die zu provokant für den Podcast und so, also so total albern.
Und dann aber dann den Elsner nehmen.
Ja. Genau, ja, an dem habe ich mich abgearbeitet. Nein, Quatsch, schon wieder, ey. Liebe Grüße an Benedikt, ich höre jetzt auf, schlecht in anderen Folgen über dich zu reden. aber ich fand es schon noch interessant, weil ich gemerkt habe, ja, das ist genauso zu dem Thema, wo wir uns jetzt heute drüber unterhalten. Es ist so eine typische Sache, dass man merkt, in der eigenen DNA, in der eigenen Prägung und auch in der Bubble, in der man lebt, gibt es sowas wie: bloß nicht zu dolle und, ne, du willst ja was bewegen und nimm die Leute doch alle mit und so weiter und so fort, bis man irgendwann selber schnallt, das ist eigentlich eine Taktik, das ist eigentlich eine Strategie, um einen so ein bisschen, dass es so gar nicht hochkocht, dass man vielleicht auch, so wie du sagst, manche Stimmen gar nicht hört und so. Und ich merke, damit muss Schluss sein, deswegen, hier kommt die Folge zum Thema Feminismus mit Mira Ungewitter. Genau.
Zwei Sachen noch dazu, also ich habe da auch so gemischte Gefühle zu und ich glaube, manchmal brauchst du vielleicht auch für eine Sache auch unterschiedliche Stimmen. Also die einen, die dann eher eine Brücke bauen und aber auch die, die einfach mal sagen, nee, hier nicht mehr. Und also ich glaube, da ist auch nochmal so Adressat und Sender, das darf auch mal so ein bisschen variieren. Und ich habe mich aber neulich auch darüber auseinandergesetzt, dass irgendwie Leute auch sagen, ja, aber wenn man das doch irgendwie dann immer nett macht und die Leute abholt und für sich gewinnt und so. Und da dachte ich irgendwann auch, ja, verstehe ich. Und ich verstehe, dass es auch gerade in so Kirchengemeinden ganz, ganz viel bringen kann. Aber es kann ja nicht sein, dass die Leute, die unterdrückt werden oder in irgendeiner Form schlecht behandelt werden, den anderen Leuten so lange gefallen müssen, dass dann die anderen irgendwann sagen, ja, ist okay.
Ja,
also das geht halt auch nicht. Und jetzt, dann kriegen wir auch die Kurve zum Feminismus. weil ich bin quasi an Österreich ausgeliehen. Es ist nämlich so, dass ich auch Pastorin des Deutschen Bundes bin, auf der Liste stehe, ausgeliehen an Österreich bin. Und es ist hier, und ich glaube, damit hat auch mein feministisches oder kirchlich-feministisches Gedankengut begonnen, dass ich hier in der Gemeinde, ich bin quasi angestellte Pastorin einer Gemeinde, aber nicht des Bundes. Weil der Bund in Österreich theoretisch in Anführungsstrichen so konservativ ist, um mal das so einen Containerbegriff zu benutzen, dass die sagen, ja, okay, es gibt das kongregationalistische Gemeindemodell, aber jede Gemeinde darf solche Entscheidungen selber treffen und das wollen sie ja für sich, für viele Sachen auch. Und deshalb war das ein langer Weg, hinzugehen und zu sagen, okay, es darf eine Pastorin in einer Gemeinde geben, aber nicht auf Bundesebene. Das wurde jetzt quasi aber gesetzlich, weil es da so Vertragsrechte gibt, zwar auf dem Papier geändert, aber eine große theologische Überzeugung in den Gemeinden gibt es hier nicht. Das heißt, als ich angefangen habe, war klar, Pastorin des Bundes bin ich nicht. Mhm. Und das war so eine, vielleicht so eine Auf... und das springt dir hier auch noch entgegen. Das ist jetzt nicht nur so, dass du es auf dem Papier nicht weißt, sondern schon auch im Umgang miteinander oder dass mir das Leute auch wirklich ins Gesicht gesagt haben, dass sie nicht finden, dass also eine Frau Pastorin oder Älteste oder irgendwas sein darf. Mhm. Also das ist hier schon noch einfach stärker spürbar. Und ich glaube, das hat mich auf diesen feministischen oder kirchlich-feministischen Pfad so ein bisschen mit angeschubst.
Ja, also ich finde es auch, also und man muss dazu sagen, du hast aktuell auch da ein Buch am Start herausgegeben. Mhm. Mhm. Du hast schon zwei Bücher geschrieben, finde ich sehr spannend. Das eine heißt Roadtrip mit Gott. Was, glaube ich, wenn man sich das nur das Cover anguckt, die Leute immer so auf die Idee bringt, ach, die Mira ist so ein bisschen, mit ihrem VW durch die Länder gefahren, hat ein bisschen was hier geschrieben, ein bisschen was da geschrieben, aber es ist eigentlich deine Glaubensreise, ne? Also, oder eine Glaubensreise, von der du schreibst. Und das neueste Buch, dein neuestes Buch, gerade rausgekommen, heißt Gottes Feministin. Und ich bin ja fast hinten vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, dass Caroline Kebekus dir eine Rezension geschrieben hat.
Ja, da bin ich auch mit vom Stuhl gefallen. Es gibt übrigens ein Buch, jetzt, das ist vor 2 Tagen rausgekommen, das ist noch neuer, dazu gleich noch 2 Sätze.
Ach ja, stimmt.
Aber ja, ich habe den Roadtrip mit Gott geschrieben. Das hing so ein bisschen mit dem Zeitinterview zusammen, dass danach so Anfragen kamen, ob ich mir vorstellen könnte, was zu schreiben. Und der Titel ist halt so ein bisschen so eine Metapher für Glaubensleben, Leben im Allgemeinen, Glauben auch als Reise, ohne jetzt zu Instagram spruchlastig zu werden. Und also so eine Mischung aus Biografie und Theologie, die da auch zusammenkommt, genau. Und ursprünglich war aber die Idee, so ein bisschen ein Buch zu schreiben über so die heißen Eisen eigentlich, so die Sachen, die man ja auch immer gefragt wird, auch wenn man irgendwie damals schon gesagt, jetzt so, ich studiere Theologie, dann kommen ja immer die Fragen, was darf man denn und so und so und das und das. Und dann dachte ich, dann gehe ich die Sachen doch mal an. Und das ist jetzt quasi aber so auf fein getuned mit dem Thema Feminismus. Dann in dem Gottes Feministin heißt das erstmal Hörbuch bei Audible erschienen und kommt im September als Printvariante bei Herder raus. Genau. Und da habe ich diese ganzen... heißen Eisen, die ja fast immer irgendwie auch mit Feminismus oder zumindest mit Gerechtigkeitsfragen zusammenhängen, angegangen. Mhm. Und dann hat im Vorfeld eine Freundin von mir eine Rezension geschrieben und dann habe ich mal gefragt irgendwie oder habe mir das irgendwie gewünscht, weil Caroline Kebekus ja auch viel mit so Kirchenkritik und Feminismus, aber ja gar nicht so per se sagt, Kirche oder Glauben ist irgendwie scheiße, sondern da auch einfach so einen Finger in die Wunde legt. Und anscheinend hat Audible ihr das dann zugesandt und so, ihr hat es anscheinend gehört und hat ihr gut gefallen. Und cool, dann kam 2 Tage vorher kam dann die Rezension und da saß ich irgendwo am Computer. Habe ich auch ein bisschen geweint, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich.
Vielleicht auch ein bisschen viel.
Genau. Also ich fand es mega, weil ich finde es richtig cool, was Caroline Kebekus macht und dass sie auch, obwohl sie ja wirklich sagen könnte, weißt du was, Kirche, fuck you, wirklich. Die hat einfach ein nettes Fuck you für die Kirche. So. Auch immer mit diesem Hinweis von, weißt du was, und trotzdem irgendwie finde ich das gut. So, die Grundidee. So. Mhm. Deswegen mag ich und liebe ich zum Beispiel auch, kennst du Erik Flügge? Den mag ich zum Beispiel sehr, weil der auch so krasse Bücher schreibt, ganz gut und pointiert und lustig und witzig. Und am Ende der Bücher ist es ganz oft so, dass er sagt, aber irgendwie mag ich euch ja auch so. Ja. Also und noch ganz kurz, bevor wir dann wirklich endlich beim Feminismus einsteigen, du hast auch vor kurzem oder vor ein paar Tagen jetzt kam das Buch raus, über Gott und die Welt, was auch irgendwie ein interessantes Format ist. Also erzähl du mal selber, mit Michael, muss ich ablesen, Michael Horowitz.
Genau, also das Feminismusbuch ist dann später entstanden, ist früher entstanden und da habe ich jetzt auch 2 Jahre lang irgendwie dran geschrieben und mich irgendwie durchgelitten, das hat ewig gedauert. Und dann habe ich letztes Jahr zu Karfreitag einen Podcast für die Presse, das ist eine Tageszeitung hier in Österreich, zum Thema Karfreitag, Tod, Sterben und Krieg gemacht und ob man noch glauben kann. Und das hat der Michael Horowitz, der ist seines Zeichens Journalist und der ist in den 60er, 70er Jahren als Fotograf hier ganz bekannt geworden, weil der von Andy Warhol bis irgendwie Elizabeth Taylor und Mick Jagger irgendwie fotografiert hat. Und er hat auch eine ganz, ganz spannende Vita. Mhm. Und er ist selber Agnostiker, also jemand, der sich so als fragend oder suchend irgendwie empfindet und hat sein Vater war Jude und seine Mutter war Protestantin, mhm. also ich glaube Lutheranerin aus der Nähe von Berlin. Und der hatte mich angerufen und hat mich gefragt, ob wir zusammen dieses Dialogbuch machen wollen. Und das heißt, wir haben uns dann getroffen, haben uns unterhalten, das haben wir aufgenommen, das wurde mhm. transkribiert und zu einem Buch mhm. verarbeitet. Genau. Und das ist jetzt vor 2 Tagen rausgekommen. Das heißt, das eine hat mich wirklich Unendlichkeiten gekostet und da habe ich wirklich auch mein ganzes Leben irgendwie reingelegt. Und das andere war jetzt so, schwupps, ich sitze irgendwo am Küchentisch und unterhalte mich ein bisschen.
Das kann ich.
Und das ist ja genau, das kriege ich hin. Und dann war das jetzt auf einmal dann, also nicht ganz auf einmal, aber schon in einem sehr kurzen Zeitraum. Dann da, aber genau.
Okay, und jetzt hast du gesagt, Gott ist Feministin, das hat dich, da liegt dein ganzes Leben drin.
Also, das ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich habe das, also das hat mich schon sehr, also ich glaube, ich habe selten etwas so Schwieriges gemacht, ja.
Warum ist es schwierig? Also, was hat dich da gekostet?
Also ich glaube beim, also das hängt natürlich mit sowieso Schreibprozessen irgendwie zusammen und ich glaube beim ersten Mal war es so, ah ja, ups, und dann ist es irgendwie passiert. Das war am Anfang ein bisschen schleppend und dann lief es aber. Und ich glaube beim zweiten Mal, also ich vergleiche das in dem Buch selber auch mit so, es ist so wie wenn du irgendwie schon mal Marathon gelaufen bist, was ich nicht gemacht habe, aber so dann wieder einläufst und dann fällt dir ein, boah Gott, das war ja so anstrengend. Ja. Und dann denkst du nicht, ich schaffe das nochmal, sondern so, oh nee. Und dann kamen einfach viele berufliche Sachen einfach hinzu, dass also mit Corona und Kollegenwechsel und ganz viel was aufgefangen werden musste, dass ich irgendwie in diese Prozesse nicht reingekommen bin und eine Unsicherheit, weil ja weder die christlichen Stimmen noch auch immer die feministischen Stimmen besonders gnädige Stimmen sind, war da einfach eine enorme Angst auch mit drin. Also mache ich es richtig, es ist theologisch sauber gearbeitet. Da war ich oft einfach sehr ängstlich. Und dieses Format, was jetzt alle so toll finden, aber das war für mich nicht selbstverständlich, dass, also ich dachte zuerst, ah, jetzt schreibe ich so ein tolles Sachbuch irgendwie und nicht wie beim Roadtrip mit so ganz viel Atmosphären beschreiben und sowas. Und bis ich rausgestellt habe, dass die aber genau das auch wieder wollten, also oder dass das schon die Idee war. Und dann das Verknüpfen der eigenen Biografie mit biblischen Gestalten und theologischer sauberer Arbeit, das war einfach extrem, also nicht schwierig, das zu machen, aber schwierig, sich darauf zu verlassen, dass das Leute interessieren könnte.
Ja, das glaube ich.
Und dann auch, wenn man über die eigene Biografie schreibt, auch so über Kindheitserinnerungen, die haben wir ja alle irgendwie, Kindheitserinnerungen oder Jugenderinnerungen oder auch über Scham oder wo man sich geschämt hat. Aber wenn man das aufschreibt, kommt es nochmal so hoch. Mhm. Also es ist dann wirklich so, weiß ich, vielleicht vergleichbar wie mit einer Therapiesitzung oder so, wo du danach dann irgendwie denkst, oder in einem Seelsorgegespräch, das, was ganz tief eingegraben war, ist inklusive Gerüche und Farben oder was auch immer, alles wieder da. Mhm. Und das ist schön an Stellen, aber das ist auch manchmal unangenehm und das schlaucht einfach auch.
Ja, das glaube ich.
Genau.
Ach cool, ich bin ja, also ich habe es ich habe es nicht gehört bisher, bin auch wirklich sehr gespannt. Vor allen Dingen, weil ich mich eben auch frage, wie man dieses große, weite Feld Feminismus anpackt. Ne? Also das war meine erste Frage. Ich dachte, okay, was ist jetzt Miras Zugang oder was sind Miras Themen? Weil ich finde, das ist schon spannend. Ich bin auch immer davon überzeugt, dass es wichtig ist, seine eigene Geschichte zu erzählen, damit Leute sich da auch einfach einfühlen können. Finde ich sehr cool. Mhm. Und du hast auch davon gesprochen, dass du heiße Eisen angepackt hast. So, sag mal so ein paar, was sind denn heiße Eisen, aktuelle heiße Eisen des Feminismus?
Also ich finde es lustig, weil das ja im Feminismus oder auch gesamtgesellschaftlich und in der Kirche einfach die ähnlichen Fragen sind. Mhm. Also grundsätzlich in dem Fall Rolle der Frau. Ich habe angefangen mit Eva, dann Maria von Magdala und zum Thema Slut-Shaming, die ja so später als Prostituierte tituliert wurde, was ich nicht schlimm finden würde, wäre sie eine Prostituierte gewesen, aber das geht ja aus dem biblischen Kontext gar nicht hervor. Ich habe mich
also,
natürlich auch mit.
Was in der Kirchengeschichte dann aber ganz einfach frei gemacht wurde. Ne?
Genau, ja. genau. Mhm. Ja. Und eigentlich ist sie ja die erste Apostelin. Also sie ist ja eigentlich diejenige, die der Jesus als erste begegnet und die auch diese Verkündigung übernimmt, der den armen, ängstlichen Jüngern, die sich irgendwo ja auch zurecht verstecken, dann die frohe Kunde.
ja, das stimmt.
Ja. Ich sage auch mal ganz gerne, Jesus war von all seinen Freunden verlassen, aber nicht von seinen Freundinnen.
Amen.
Und daher, also ein bisschen in die Richtung, dann natürlich Maria, Jungfrauengeburt. In dem Kontext habe ich mir Maria und das Thema Abtreibung, das kam auf einmal zusammen. Also das ist natürlich eines der heißesten Eisen, die man irgendwie mit angehen kann. Das war in der Tat auch das erste Kapitel, also es ist nicht das erste Kapitel, aber das erste Kapitel, was ich geschrieben habe. Grundsätzlich auch ja, Thema Genderrollen, Umgang mit Homosexualität, LGBTIQ-Plus-Themen, genau, also einmal so.
Ach, das ganze
so
Palette.
Quer. Ich habe alle, genau, alles Menstruation, durch. Menstruation habe ich noch mit reingenommen, wär ja langweilig, ja, und genau, also es hat 8 Kapitel und eigentlich alle 8 Sachen sind irgendwie eher heiße Eisen.
Okay, und tatsächlich, du sagst jetzt, du hast es immer verbunden, auch mit deiner Vita, also mit persönlichen Themen, du hast gesagt, auch das natürlich nicht leicht, weil es ja an manchen Stellen eben auch vielleicht schamhaft besetzt ist und so. Feminismus, wenn man das versucht, ganz verkürzt zu definieren, ist der Kampf dafür, dass alle Geschlechter gleichberechtigt sind. So. Empfindest du es als Kampf aktuell?
Ja, ich empfinde es immer noch als Kampf. Also ich bin niemand, der den Kampfbegriff gerne mag. Also das finde ich auch im kirchlichen Kontext, wenn man die ganze Zeit von Kampf, geistlicher Kampf, Waffen, Rüstung, und aber es ist durchaus immer noch nicht so weit, wie man manchmal denkt, dass es ist. Und gerade in kirchlichen Kontexten nicht. Und daher würde ich, also kann man schon auch von einem Kampf sprechen. Wobei auch ganz wichtig ist, dass es immer ein Kampf gegen ein System ist und nicht gegen Menschen. Also das ist ja so landläufig, denkt man dann oft irgendwie, ah ja, das ist dann gegen Männer. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Es geht um was man so kurz gefasst irgendwie das patriarchale System nennt, unter dem ja nicht nur Frauen leiden, sondern auch viele Menschen. Und das dieses System aufzuzeigen, auszuhebeln und zu verbessern als so ein ewiger Prozess. Ich glaube, das ist Teil des Ganzen.
Ja, auch ein wichtiger Begriff. Ich glaube, viele Leute missverstehen, dass das Patriarchat, was durchaus auch von Frauen hochgehalten und auch gehoben wird, ne? Also wo ich auch sagen würde, oh ja, Leute, ich habe gedacht, wenn du jetzt von den heißen Eisen sprichst, beim Thema Feminismus, ich höre das und denke, geil, weil diese aktuellen Auseinandersetzungen finde ich in unserer Gesellschaft super spannend. Das ist zum Beispiel ein großer Gewinn, wenn man sich bei Twitter, bei Instagram, bei Instagram sozusagen dann irgendwie da auch durchscrollt, kann man viel an guter Information, finde ich, zu finden, auch an guter Auseinandersetzung, auch an kritischer Auseinandersetzung. Und dann hast du gesagt, arbeitest du in einem System, wo du eigentlich gar keinen Platz hast, weil dass du da anerkannt wirst als Pastorin, ist nicht vom Gesamtsystem möglich, sondern eigentlich nur das eine Gemeinde. Thank God for
Kongregationalistisches Gemeindemodell.
Punkt, genau. Das wollte ich sagen. Ja, das ist sozusagen die Möglichkeit. Und ich habe manchmal das Gefühl, jetzt arbeiten du und ich in einem Bereich, wo es auch wirklich in einer ganz anderen Stelle losgeht. Ne? Wenn du dann anfängst, über Menstruation und feministische Sexualität oder was auch immer mit Leuten drüber zu reden und so, dann ist es direkt so mindblown sozusagen. Wir müssen erstmal darüber reden, ob man als Frau überhaupt predigen darf sozusagen. Kotzt sich das an?
Ja, schon. Also natürlich kotzt mich das an. Das definitiv. Ich habe aber, also man kann ja aber nicht den ganzen Tag schlecht gelaunt rumlaufen. und ich glaube, eine Sache, die ich für mich als Benefit rausgezogen habe, so als Perspektivwechsel sozusagen, war, dass ich dachte, es gibt dann auch für Frauen oder für Pastorinnen, finde ich, nicht ganz so viele Role Models irgendwie. Und dann dachte ich, das ist natürlich irgendwie schade. Auf der anderen Seite ist es ganz geil, wenn man sich dann auch selber quasi entwickeln kann. Also ich will nicht sagen, dass man automatisch eins werden soll oder muss, aber dann dachte ich, man hat auch so eine Freiheit. Also ich habe manchmal das Gefühl, bei Kollegen, die sprechen halt auch wie der Pastor, den sie von ihrer Kindheit aus kennen oder haben so einen gewissen Habitus oder sowas, irgendwie, was ja auch menschlich ist. Aber da dachte ich mir, okay, wenn das kein komplett unbeschriebenes Blatt ist, es gibt ja ganz viele tolle Kolleginnen und Vorreiterinnen, gar keine Frage, aber und die haben ja auch schon nicht gepasst, ne? Die mussten ja auch ihren Weg finden und waren ja auch immer alles ganz spezielle oder sind Persönlichkeiten. Und da dachte ich, ja, okay, dann kann man es auch so machen, wie man es für richtig hält. Mhm. Ja.
Ja, und man muss auch dazu sagen, es klingt jetzt so, als wenn der Deutsche Baptistenbund da total weit wäre. Meine Recherche hat ergeben, dass wir erst seit 1992 offiziell zur Kenntnis, in Anführungszeichen, genommen haben, dass es eben auch PastorInnen gibt. Das war damals dann auch eine Frage von Begrifflichkeit, wie nennt man das und so. Mhm. Also es ist noch nicht lange zurück. Auf der letzten Bundesratstagung gab es da, finde ich, einen tollen Schritt, weil Generalsekretär und Präsident sich mal entschuldigt haben. Aber auch das wurde kritisch diskutiert. Ne, was macht das eigentlich mit einer Kirche, wenn sich dann ja, zwei Männer in Leitungsposition entschuldigen so, aber andere fanden das richtig gut. Das lasse ich erstmal so stehen. Ich habe nur so gedacht,
wo kämen wir denn mit dem Christentum hin, wenn sich das mal entschuldigt?
Richtig. Versöhnung und so. Naja, auf jeden Fall, ja, habe ich aber auch gedacht, das ist wirklich, es ist ein Feld und ich finde die Antwort von dir cool, weil du sagst, naja, einmal hast du keinen Bock, schlecht gelaunt zu sein, aber es braucht vielleicht auch eine Figur, die sagt, ja, ich präge das anders, so, ich bin hier und offensichtlich magst du das, ne? Was hast denn du jetzt, ich sag jetzt mal, egal ob es jetzt Österreich oder Deutschland war, was hast denn du zum Beispiel an Diskriminierung aufgrund deiner Rolle erfahren? Hast du da irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, das ist so typisch?
Ich habe jetzt natürlich durch Dinge, die ich gesagt oder getan habe, also dass ich jetzt diese Bücher schreiben konnte, hängt eigentlich mit einem lustigen Zufall zusammen. Es gibt ja diese Pop-Up-Bar, die ich mit Freunden betreibe. Das ist so ein Veranstaltungsraum um die Ecke. Und da hat ein Frauen-Karriere-Netzwerk-Treffen stattgefunden, Sorority. Und da habe ich zufällig die Bar gemacht, weil irgendwie kein anderer konnte. Und dann habe ich mich aber auch mit vorgestellt, bin gefragt worden, wie ich also dann stellt sich jeder vor und sagt, was er macht. Und dann kann man danach weißen Spritzer trinken, das weiß man schon, für Deutsche, und unterhält sich. Und dann kam eine Journalistin auf mich zu und so ist der erste Artikel irgendwie über mich erschienen. Und das war dann so ein kleiner Schneeballeffekt und daraus sind dann die Bücher entstanden. Und aber in diesem ersten Interview bin ich bereits auch zum Thema Homosexualität, zum Thema Abtreibung befragt worden. Und damals habe ich gesagt, ich habe ganz lange mit der Journalistin über Abtreibung gesprochen. Und war damals aber noch gar nicht so sprachfähig. Und dann hat sie mich, also ich habe lange ausgeholt, wo ich mir Sorgen mache und wo es aber auch wo es aber das Selbstbestimmungsrecht geben muss und. Und dann hat sie mich am Ende gefragt, ist Abtreibung denn jetzt Sünde? Und dann dachte ich, boah, die kommt aus dem Erzkatholischen, die kommt von Todsündenbegriffen. Dann dachte ich so, ich müsste jetzt erstmal den Begriff Sünde irgendwie erklären. Und hat mir so ein selbst geholfen, indem ich gesagt habe, ich komme nicht zu dem Dogma, dass Abtreibung immer Sünde ist, weil Dogma ist eine unumstößliche Lehrmeinung. Und ich finde, das gibt's, also eigentlich ist der Begriff schon obsolet. Und für diesen Satz, jetzt komme ich zu der Diskriminierungsfrage, da sind dann schon in anderen Gemeinden Leute komplett auch erzürnt gewesen. Und da hat es die ersten Anträge gegen mich gegeben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Rolle lag oder an der Öffentlichkeit.
Was heißt das, Anträge? Aber, das muss ich kurz erklären.
Anträge, das heißt, bei uns ist das die Delegiertenversammlung. Das ist, was in Deutschland der Bundesrat ist. Und dann werden da Anträge eingeschickt, dass so und so viele Gemeinden glauben, man müsste mich hier zur Rechenschaft ziehen oder eventuell entlassen oder ich sollte den Bund verlassen, wenn ich das nicht revidieren würde. Und das ist ja ganz lustig. Dieselben Leute, die sagen, du darfst gar nicht in dem Bund sein, wollen dann aber zu mir sagen, irgendwie, du sollst den Bund verlassen. Mhm. Und das war zumindest, was ein Kollege oder mehrere Kollegen gesagt hätten, wenn du ein Mann gewesen wärst. Also dann hätten sie das immer noch nicht gut gefunden, aber man weiß nicht, ob man so drastische Schritte gegangen wäre. Das kann ich jetzt von da nicht beurteilen. Und dann habe ich letztes Jahr im Sommer ein schwules Paar getraut und das auch online gepostet. Und da gab es jetzt eine Sonderdelegiertenversammlung, die einberufen worden ist. Das heißt, man hat quasi so einen eigenen Bundesrat nochmal, das ist alles natürlich kleiner hier, einberufen. Und wie gesagt, da kann ich dir nicht sagen, ob das bei einem Kollegen auch so gewesen wäre oder nicht. Aber da war schon, man fühlt sich dann aber auf jeden Fall erstmal sehr unter Druck gesetzt.
Ja.
Genau. Also, weil eben diese Trauung, das muss ich auch dazu sagen, nicht der Mehrheitsmeinung der Baptisten und Freikirchen in Österreich entspricht. Mhm. Das war dann, und ich kann es auf einer empathischen Ebene soweit verstehen, weil wir hier zum Teil noch darüber sprechen, ob homosexuell empfindende Menschen überhaupt Mitglied in der Gemeinde werden dürfen oder sowas. Mhm. Und dann ist natürlich, wenn jemand dann so in Anführungsstrichen aus deren Perspektive vorprescht und dann mit einer Trauung um die Ecke kommt, wenn irgendwo, ich sag jetzt ganz platt, auf dem Dorf man noch nicht mal irgendwie weiter darüber nachgedacht hat, ist das natürlich aus der Sicht 10 Schritte zu viel. Und ich habe dann halt auch in einem Statement erklärt, dass ich mich aber seit 17 Jahren mit der Frage auseinandersetze und das jetzt auch nicht einfach vom Himmel gefallen ist. Und genau. Ja. Und da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass man mit mir da irgendwie anders umgeht. Oder im positiven Sinne immer, oh, du bist aber auch theologisch versiert. Oder also es gibt nur so komische Pseudokomplimente, wo ich weiß, die sind ganz lieb gemeint, aber so, wo ich mal denke, ja, oder du bist nicht auf den Mund gefallen oder so, frage ich mich, würde ich das zu einem Kollegen auch sagen?
Ja.
So, Benedikt Elsner, du bist aber auch nicht auf den Mund gefallen.
Ja, ja, richtig. Ja, doch, zu dem kann man das auf jeden Fall. Nein, ich weiß aber, was du meinst, und das ist ja auch, finde ich, ein schöner Test. Ich habe es letztens noch bei Instagram gelesen, wenn man selber für sich mal testen möchte, wie sexistisch ist man eigentlich, beziehungsweise wie viel Feminismus steckt schon in einem, dass man einfach mal seine Sprache darauf überprüft und sagt, das, was ich zu einer Frau sagen würde, würde ich das auch so zu einem Mann sagen. So, ne? Also einfach, das ist der einfachste Feminismus-Test, finde ich.
Du kannst aber gut Auto fahren.
Ja, genau.
Also ist es genau, ist genau. Einfach, ich habe das eine Zeit lang getestet, oder du bist aber auch klug. Ja. Das haben mir so früher Typen bei Dates ganz oft gesagt, so, du bist aber auch klug. So, was ich mir dachte, das ist ja eigentlich geil, einfach mal so random, aber dann triffst du wahrscheinlich den Falschen irgendwie, so zu so einem Typ einfach so in einem Zusammenhang irgendwie zu sagen, so,
oh, du bist aber schlau.
Auch klug.
Ja. Ja, ist einfach, ist ich habe gar nicht gedacht, so.
Ja.
Ja. Ja, und ich... ich glaube, dass ich hatte mich am Anfang gefragt, ob ich dich so zum Einstieg frage, welchen Zugang du zu Feminismus hast, und habe hinterher gedacht, das ist so eine dämliche Frage. Bist du wahrscheinlich schon 1000 Mal gefragt worden mit deinen Büchern oder so, aber weil ich so denke, naja, gut, welchen Zugang soll sie auch haben? Du erlebst das als Frau, du erlebst Diskriminierung, du erlebst diese komischen Vorurteile, du erlebst diese Pseudo-Komplimente. Und merke natürlich, dass mir das auch so geht, jetzt, seit ich offen schwul lebe, dass ich auf einmal erstaunt bin, dass Menschen in ihrer Bubble über Jahrzehnte, und für unsere Kirche können wir sagen Jahrhunderte, sich so schön einigeln und so ganz tolle Mechanismen auch erfunden haben, wie man dann tatsächlich auch sie wirklich so vor den Kopf stößt, dass man sagt, nee, also das Erste, was uns einfällt, ist, mit so einer Meinung, da muss man weg. So, ne? Und das finde ich schon krass. Und da muss ich auch sagen, echt bewundernswert, dass du da in Österreich so die Fahne hochhältst. Du hast natürlich Leute, die dich supporten und so, das ist klar. Mhm. Aber finde ich schon echt sehr beeindruckend, weil ich dann auch so denke, naja, das braucht zwischendurch wahrscheinlich auch echt so diese Augenrollmomente oder vielleicht guten Rosé, um zu verarbeiten, dass manche Leute da auch wirklich total Banane mit einem umgehen. So, ne?
Ja.
Wie geht dir das denn, also vielleicht noch da einmal nachgefragt, jetzt gibt es ja Leute, die sind, die kommen auf einen zu und die sind auch sehr schlau und die haben sozusagen richtig Argumente und sagen, also in der Bibel, da steht es doch aber, die Frau soll ja nicht reden und sprechen beziehungsweise lehren, Wie gehst du mit Leuten um, die jetzt kommen und sagen, für sie ist das aber klar und begründet und so weiter, und du kommst vor diese Hürde, ach, jetzt müsstest du dich mit denen hinsetzen und irgendwie alles neu definieren. Wie machst du das?
Also ich glaube, so viele kommen von denen gar nicht mehr bei mir an. Ich würde trotzdem noch ganz kurz eine Sache noch vorab, bevor ich die vergesse, zu der Frage von eben, was ich aber bei quasi diesem Feminismus-Test, den kann man ja auch für sich selber auch machen. Man ist ja in allem nur im Prozess. Das heißt, nur weil man auf einmal sagt, man ist Feministin und sich damit auseinandersetzt, muss man ja trotzdem selber noch, entdeckt man, klar, ja auch Sachen, wo man denkt, krass. Und zum Beispiel so eine Solidarität unter Frauen zum Beispiel zu fördern. Und da würde ich auch sagen, dass ich da in den letzten 10 Jahren total viel dazugelernt habe, nicht irgendwie immer nur in so einem Konkurrenzdenken oder irgendwie verhangen zu sein oder wer ist die schönste, beste, tollste oder irgendwas, sondern da nochmal, also so wirklich dieses solidarisch untereinander sein und da auch irgendwie dran zu arbeiten. Also das so mal aus der eigenen Perspektive. Und mit Diskriminierung erfahren, ich noch eine Sache, die ich bei mir selber beobachtet habe im Biografischen, die ich ganz spannend finde, ist, ich war auf einer katholischen Mädchenschule und die hat uns Mädchen aber auch so krass gefördert und halt auch im Mittelpunkt irgendwie gehabt, dass ich da gefühlt sagen würde, dass mir da irgendeine Ungerechtigkeit nie begegnet ist. Und deshalb war die danach umso größer. Also das war quasi so nicht quasi startend mit irgendwelchen Diskriminierungserfahrungen, sondern eher in der Umkehr auf einmal, ach so, Moment, ist ja gar nicht so, wie mir das an meiner katholischen Schule irgendwie passiert ist. Also da immer noch ein großes High Five an die Ursulinenschule Köln. Und wie begegne ich Leuten? Also ich meine, klar, da könnte man sich dann hinsetzen und im Grunde genommen ist, also um es auf einen kurzen Punkt zu bringen, ist es natürlich immer eine historisch-kritische Auseinandersetzung damit, um so ein nächstes böses Wort zu benutzen. und dann kann man natürlich die einzelnen Verse nehmen, genauso wie ich ja in dem Buch auch hingehe, aber dann erkläre das, das ist ja auch nicht auf meinem Mist gewachsen, dass Eva nicht die ewige Putzhilfe ist, sondern Ezer, also die Rettung, ein Prädikat, was sonst so für Gott benutzt wird. Oder mit eben Maria von Magdala, die erste, die verkündigt hat. Und dass das erste Wort des Auferstandenen im Johannesevangelium Gynaika, Frau ist, Frau, warum weinst du? Also so. Und dann kann man sich immer noch hinsetzen und dann diese Stelle nehmen und sagen, naja, hat jetzt der Apostel Paulus jetzt nur die eine Frau gemeint oder alle Frauen und. Und auch da historisch darauf verweisen, dass diese Sätze ja sehr spät auch kommen, als es den jungen christlichen Gemeinden schon sehr an den Kragen ging, eben weil sie egalitärer gehandelt haben und das in der Umwelt, dem Zeitgeist damals, das fanden die Leute ja komisch, warum gehen da Reiche und Arme in dasselbe Haus und Männer und Frauen und die Frau setzt jetzt ihren Schleier auf einmal ab, also weil eigentlich normal war ja, den drauf zu haben und. Und also da brauchst dann schon mehr als 2 Sätze, aber das wäre so mein Argumentationsstrang im Groben.
Ja. Ja, und dann kommen wahrscheinlich auch die Menschen auf dich zu, die sagen, oh, das finde ich ja so cool, auch dass du so Sachen nochmal deutlich machst. Das erste Wort von Jesus nach der Auferstehung ist Frau. Diese Folge wird kurz nach Ostern erscheinen. Das heißt, es können vielleicht auch noch Leute nachvollziehen, dass das was Besonderes ist. Was bedeutet dir das denn? Also nicht in der kritischen Auseinandersetzung meine ich, sondern was ist das für dich, was ist das Besondere für dich daran zum Beispiel, daran, dass Jesus sagt, Frau, Punkt.
Ja, das ist mir selber, als ich da das erste Mal drüber gepredigt habe und mich mit dem Text länger auseinandergesetzt habe, ist mir das dann irgendwie mal so wie Schuppen von den Augen gefallen, sodass ich irgendwie gedacht habe, irgendwie müsste man darüber überlegen, so der Jesus ist auferstanden, also das Highlight, das Fest, der Wendepunkt der Welt, so, da wäre doch mal interessant, was ist eigentlich das Erste, was der sagt? Also das wäre doch so könnte man ja mal ganz bibeltreu mal hingehen und sagen,
Bibeltreu bist du auch? Krass.
Ja, total. Also das finde ich immer so witzig, dass ja so progressiven Leuten ganz oft vorgeworfen wird, dass sie die Bibel nicht ernst nehmen, denke ich mir, ich beschäftige mich damit wahrscheinlich mehr und intensiver und mit Ursprachen und habe immer den Esther Aland da liegen und so als viele andere Leute. Also, und Und mich hat das einfach so gerührt. Also diese ganze Szene von Maria von Magdala, wie sie da im Dunkeln zum Grab geht und irgendwie durch ihre Gefühle da auch durchgeht und dann aber auch so mutig ist und dann noch ermutigt wird. Und das, da konnte ich irgendwie viel entdecken, was mich sehr berührt hat. Und eben auch diese Frage, Frau, oder kann man dann auch später sagen, irgendwie erweitert, Mensch, warum weinst du? Also das irgendwie da auch schon mit drin steckt. Ja, es gibt die Auferstehung, es gibt auch die Sehnsucht danach, aber es gibt noch Tränen. Mhm. Ja, also, und das finde ich ist auch das, was den Glauben im Paradox dann glaubhaft macht, eben nicht jetzt zu sagen, ja, und jetzt ist schon immer alles irgendwie gut, sondern wir weinen noch, ja. Genau.
Ja, finde ich eine coole Stelle. Auch was bedeutet das? Was will er ihr da sagen? Und vielleicht das auch nochmal anders zu denken. Das gehört ja jetzt auch, also deine Auslegung würde man jetzt als eine Art feministische Theologie bezeichnen, die lange für viele Leute auch so ein richtiges Kampfbegriffsdingen war. Ja. Ne? So, ja, ach, jetzt.
Und lächerlich.
Und genau, wurde lächerlich gemacht und so. Aber auch da nochmal, ich habe das auch studiert, ich habe das auch irgendwie neben ganz vielen anderen Zugängen dann irgendwie miteinander bewegt und so, und feministische Theologie, das wurde dann auch ganz gerne von einigen so gesagt, ja, das ist halt nochmal so ein weiblicher Blick da drauf und so. Warum ist dir das wertvoll?
Mir ist das total wertvoll geworden. Also ich hab das erste Buch, was ich dazu in den Händen gehalten habe, war von Elisabeth Moltmann-Wendel, Ein eigener Mensch werden. Und das hat mich schon auch sehr inspiriert. Und dann kam so die Diskussion von Feminismus in den letzten 5-6 Jahren ja nochmal auch aktiver zurück, sowohl also auch gesamtgesellschaftlich. Und da ist mir das eben mit dieser Maria von Magdala-Geschichte in dem ganzen Kontext ist das für mich ganz, ganz wertvoll geworden, weil es ja nicht irgendein weiblicher Seitenblick ist nach dem Motto, irgendwie können wir das ein bisschen schöner dekorieren oder irgendwie, sondern wirklich diese Goldstücke herausspült, die unfassbar wichtig sind, also für den christlichen Glauben und das christliche Verständnis und Urgemeinde und. Und das ist mir, und es ist einfach immer alles extrem gut herausgearbeitet, auch Frau Professor Irmtraut Fischer beispielsweise, da gibt es auch einen tollen Vortrag bei Worthaus, eben weil es einfach diese Gesamtheit der Menschen im Blick hat, ja, und das kann man nicht hoch genug schätzen und einfach dann auch mal den Blick für Ungerechtigkeiten im Allgemeinen aufmacht, und das bedeutet mir schon also sehr viel. Ja,
ja, und weil ich auch glaube, dass man, das kam mir noch so, das hattest du, glaube ich, ich habe einen anderen Podcast mit dir gehört, das hattest du auch da gesagt, und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, weil natürlich viele der biblischen Texte auch in einem patriarchalen Kontext entstanden sind. Das heißt, auch da nochmal zu gucken, warum sollte ich denn eigentlich die Auslegung, oder vielleicht auch nochmal andersrum gesagt, die Texte sind nicht nur in dem Kontext entstanden, sondern sie sind auch dann immer wieder so ausgelegt worden und kirchlich weitergegeben. Und ich habe nochmal so gedacht, das hat in mir nochmal gemacht, dass ich gedacht habe, ja, das macht mir eigentlich nochmal mehr Lust, an vielen Stellen zu gucken, was gibt es denn da noch zu entdecken? So, ne? Weil ich schon auch glaube, dass Jesus jemand war, der an vielen Stellen, und das können wir eben auch in den Texten entdecken, auch wenn wir sie uns dann noch im Urtext angucken, an vielen Stellen doch klar gemacht hat, Leute, Diskriminierung ist nicht. So, ne? Und das ist das, was ich hier echt anmahne. So, ne? Das braucht ihr gar nicht denken. So. Das gehört nicht zum Reich Gottes und so weiter und so fort. Und doch findet es statt, und doch kostet es irgendwie das Miteinander entweder in den Konflikt gehen oder halt auch nochmal zu schauen, wo liegt da ein Gewinn, Leute? Schaut doch mal. Mhm. Finde ich sehr.
Und dieser Gewinn befreit ja auch immer alle Menschen gleich mit. Also ja. Das ist ja dann nicht nur für eine Gruppe, sondern das ist ja da, wo Freiheit entsteht und wo man sich dann auch selber kritisch hinterfragt, wo ich dann merke, wen diskriminiere ich denn eigentlich vielleicht, wo mir das noch gar nicht aufgefallen ist irgendwie. Also dieses immer wie so eine Art Vor- und Rückspiegel irgendwie für das eigene Verhalten. Und eben da, wo Leute mit sich selber auch im Reinen sind, also zum Beispiel auch Stichwort Sexualität oder sowas, das ist auch für viele Menschen. Mhm. Also freie Menschen können einfach oder Menschen, die nicht von Angst die ganze Zeit, also im Christentum herrscht ja auch vor vielem einfach, oder wird ja viel auch mit Angst gepredigt, Und da, wo die wegfällt, wird es sehr viel schöner. Mhm. Ja?
Und frei.
Genau.
Ja. Und frei. Ja, auch auf eine schöne Art und Weise, die gar nicht bedeutet, wie viele Leute immer Angst haben, völlige Anarchie, sondern die das Leben wirklich in den Genuss führt und die auch eine Spiritualität und eine Gottesnähe, eine Menschennähe zulässt, die wirklich schön, gerecht ist. Das ist auch meine Erfahrung, dass seit ich mich mit vielen Ismen beschäftige, dass ich merke, oh krass, der erste Blick ist irgendwie so Reflexion, zu merken, krass ey, ich bin sexistisch, ich bin rassistisch und muss da echt mal hinschauen. Merke an manchen Stellen, wie tief das auch sitzt. Ne? Ich hatte diese Woche noch eine Situation mit einer Frau, die irgendwie dann sagte, ach Mist, ich kann das ja nicht mit dem einpacken, und ich mich echt zusammenreißen musste, wie so sofort in mir sowas anging, ne? Wie Sprüche machen und so weiter und so fort, und dann so denke, nee, ich will das nicht mehr. Aber es ist eben ein Prozess, und andererseits an vielen Stellen eben so tief auch in Systemen drin, dass es total wichtig ist, dass es über dieses, ich will jetzt keine Sprüche mehr machen, auch hinausgeht. So. Mhm. Bevor wir ans Lagerfeuer gehen, würde ich noch eine Frage gerne loswerden. Mhm. Wenn du jetzt in dein Umfeld schaust, du als Pastorin, du als Wienerin, was wäre dir wichtig,
Kölner
Wahlwienerin, was wäre dir wichtig, was ist so ein aktuelles Thema, wo du sagst, ey Leute, da müssen wir echt dran, das ist total, oder es brennt dir auf den Nägeln oder so, was wünschst du dir? Also so eine kleine Zukunftsschau, wo du sagst, so, das ist echt, wenn du Feminismus denkst, für dich dran. Mhm.
Oh, das ist eine gute Frage, wo ich glaube, ich gerade gar nicht weiß, ob ich die so auf den Punkt gerade bringen kann, weil einfach
es
so.
Es ist so weit, ne?
Viel, es ist so weit, es ist so viel in mir los und so, wenn man das dann auch in so eine große Buchform gepackt hat, das jetzt auf den Punkt zu bringen. Aber ich glaube einfach so ein. Also meine Hoffnung wäre, ein vielleicht auch ein, um es mal was friedfertiger auch zu sagen, auch ein behutsamen Blick. Das ist ja, es will ja niemand jemandem was wegnehmen. Also es geht nur einfach darum, dass gleiche Rechte für alle ist kein Kuchen, ist dann nicht weniger für jemand anderen da, ja, sondern einfach nur da drauf zu schauen. Und zwar, wie gesagt, und immer bei, also und auch sich dann mit dieser Forderung im Gepäck auch, aber immer selber auch zu hinterfragen, ah ja, wo habe ich, also wo muss ich aber auch genau hinschauen, ja? Und das wäre, glaube ich, so ein Wunsch für mich. Ja.
Ja, cool.
Ich weiß, es ist jetzt halt jetzt nicht die größte Abschlussparole irgendwie, ist jetzt noch nicht der Satz irgendwie.
Doch,
der,
ich finde das total gut, weil ich glaube auch, dass es, wie gesagt, ich habe ja. Bin ja eingestiegen und habe gesagt, hier kommt die große Provokateurin, und das ist ja wieder mal neu auch mich selber überführt und gemerkt, ja, ich merke ja, das ist gar nicht dein Anliegen, obwohl du jemand bist, der kritisch sein kann, und auch obwohl du jemand bist, der das auch mag und so, das schätze ich auch sehr an dir, dass du trotzdem ja wirbst darum, dass wir da aufhören zu kämpfen in dem Sinne, wenn es um den Begriff geht, so, ne?
Wie Sigi Zimmer mal sagt, wir sind ja der Liebe verpflichtet, die umeinander und nicht gegeneinander kämpft. Gelingt mir auch nicht jeden Tag.
Aber ich finde es schön, dass du es sagst. Ich glaube auch, ja, das ist der richtige Weg. Und trotzdem an manchen Stellen, manche Leute brauchen es natürlich sehr eindrücklich, sagen wir es mal so. Und es ist trotzdem auch die große Einladung, sich diesem Thema zuzuwenden, weil es nicht nur ein Thema ist, es geht um Menschen. So, ne? Alright, Mira, bei mir kommt ja immer das Lagerfeuerbekenntnis am Ende, und das würde ich jetzt mit dir auch machen.
Lagerfeuer.
Ja?
Ja.
Ich auch.
Ja.
Ich auch.
Lagerfeuer, bestes.
Sehr gut. Ja. Gibt es eigentlich in Österreich Osterfeuer?
Ja, gibt's, glaube ich, auch. Aber das ist lustigerweise eine Tradition, die ist auch in Deutschland irgendwie an mir vorübergegangen. Also,
ja, ich bin.
Also, nicht, also ich weiß, dass es das gibt, aber ich war jetzt noch nie bei einem.
Ja, also, wir nehmen hier gerade auf vor Ostern. Das ist jetzt ein bisschen für die Leute vielleicht verwirrend. Aber ich werde dieses Jahr Ostern tatsächlich mal wieder auf einem Osterfeuer sein. Freue mich drauf. Und ich liebe ja diesen Lager. Okay. Also, stellen wir uns vor, wir starren ins Feuer, wir sitzen da und wir haben einen schönen Rosé auf. Und ich stelle dir eine Frage und drei Aussagen, die du fortführst, einfach aus dem Bauch heraus. Erste Aussage. Ich glaube tief im Herzen an.
Ich Liebe, Rosé und Freiheit.
Geil. Amen.
Und den Herrn Jesus Christus. Ah,
puh, auch noch reingerutscht. Gut. Nächste. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Was gibt so viel?
Nimm ruhig eine Sache. Oder fünf.
Ausgrenzung. Ausgrenzung. Okay. Mhm.
Ich weiß, Nazis passt auch immer, aber Ausgrenzung.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja, das war so. Und dann dachte ich, aber das ist, da kann man immer so, ja, ich hatte auch als erstes Nazis so auf dem Dings. Aber ja, nehmen wir mal bei okay. Ausgrenzung.
Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Boah. Also jetzt gerade würde ich gerne einen großen Urlaub machen.
Ja, geil.
Das wäre jetzt so gerade irgendwie auch was. Boah, ich weiß es gar nicht, ans Meer. Mhm. Also ich war jetzt so lange nicht mehr richtig am Meer, trotz hier Bully-Roadtrip-Geschichten irgendwie, aber so doch ein bisschen. Und gleichzeitig genieße ich es gerade wieder zu arbeiten irgendwie. Also das auch. Aber so, ich könnte jetzt auch mal wieder los.
Ja. Kann ich gut. Fühle ich. Ja. Ich hätte.
Und ich bin auch keine große Visionärin. Also ich bin immer nie diejenige, die sagt, so, boah, in 5 Jahren oder das und das und das und das. Ich mache die Dinge halt so, wie sie passieren. Mm. Also es ist jetzt so, ja.
Genau. Ja, ist lustig, weil ich habe gedacht, wenn ich dir die Frage stelle, könnte ich mir auch so eine Antwort vorstellen, ach, wieso mache ich meistens so, ne? Weil du halt auch wirklich, kommt halt so, ne? Ja. Okay, letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit
Caroline Kebekus und Herbert Grönemeyer.
Ach, geil. An einem Tisch oder einzeln?
Weiß ich nicht.
Sag mal ganz kurz, warum.
Also Caroline Kebekus hätte ich schon lange Zeit Bock auf einen Drink. Also ich glaube, weil ich sie einfach so cool finde und einfach so viel. Also wenn es so eine Art, wenn ich von einem Role Model irgendwie sprechen würde, also so wenn ich sie höre oder sehe oder so, dann denke ich mal, ich kann, also mein Kölner, ich fühlt sich so bestätigt, mein Kölner sein irgendwie so. Und das ist einfach so was gut tut. So. Und ich mag einfach Herbert Grönemeyer unglaublich gern. Mhm. Also es gibt immer auf jeder Autofahrt, irgendwann gibt es, nicht auf jeder Autofahrt, aber auf jeder langen Reise kommt irgendwie so ein Teil, wo ich voll in so ein Herbert-Loch reinfalle. Und ich mag den.
Cool, ja.
Und das ist so, ja.
Ja, sehr schön.
Klar, auch irgendwie gern Michelle Obama und whatever, aber so, das wäre so.
Ja, also Caroline Kebekus würde ich mitkommen, das finde ich richtig cool, weil ich würde die auch gerne mal kennenlernen, würde gerne mal wissen, würde mir gerne so ein paar Fragen stellen, wie es hier so geht mit manchen Auseinandersetzungen und so. Ja, große Frau, finde ich super. Alright, Mira, das war's schon. Eine Folge immer Sommer mit dir. Ich freue mich sehr. Freue mich auch sehr, dich bald mal wiederzusehen. Dank dir aber, dass du da warst und dass wir so reden konnten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja.
Ich finde, was die Hörerinnen schon noch wissen sollten, also zum Schluss, dass ich auch mal vorgeschlagen habe, ich glaube, da als du dich gerade auch geoutet hattest, dass ob wir nicht irgendwie so eine Scheinehe eingehen sollten, um einfach zwecks Doppelnamen.
Ja, das ist wahr, ne?
Sommer und Winter hätte ich. Wäre einfach auch schön gewesen.
Wir behalten die Idee mal bei uns, weil vielleicht wird da mal irgendwann ein neues Format raus. Vielleicht müssen wir mal, vielleicht muss ich den Elsner mal kicken und dann machen wir mal ein Format weiter und so weiter. Oh, jetzt war ich schon wieder der arme Elsch. Der wird diese Folge hoffentlich nicht hören, Zwinker, Zwinker. Okay, mach's gut, Mira. Bis dann.
Alles klar. Mach's gut, ciao. Bis dann. Ciao.